Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Markus Milz. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo Markus.
Ja, Claudia, schön, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du angenommen hast und auch dir gleich Zeit genommen hast für unseren Podcast. Ich habe mich sehr darauf gefreut, Markus, weil du ein interessanter Mensch bist, so darf ich das sagen. Du bist Vertriebsberater und Experte und auch Stratege. Du hast sage und schreibe 7 Bücher schon geschrieben. Du bist einer der 100 Top-Keynote-Speakern und du bezeichnest dich selber auch als Wirtschaftsexperte. Du bist Deutschlands relevantester B2B-Experte für Strategie, Führung und Vertrieb. Und als solches bin ich deswegen sehr gespannt jetzt mal auf deine Antworten zu meinen Fragen, außer du hast eine erste Frage an mich.
Nein, du hast mich ja schön gebrieft, insofern freue ich mich auf unser Gespräch.
Ja, wunderbar. Was ich, glaube ich, noch unterschlagen habe, du bist Diplom-Kaufmann und diplomierter Volkswirt. Also du hast 2 abgeschlossene Studiengänge. Wow.
Genau. Insofern interessiere ich mich natürlich für Wirtschaft, ja?
Ja, macht Sinn, macht absolut Sinn. Markus, dann gehe ich gleich in medias res. Wenn du an die Aufgabe von Politik denkst und das mal so für dich durch Herz und Hirn wandern lässt, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
Ja, du hast ja eben schon gesagt, ich habe mal BWL und auch mal VWL studiert und habe ich natürlich auch die ganzen Ökonomklassiker wie Adam Smith mal gelernt, der von seiner Invisible Hand spricht, ja, also die unsichtbare Hand, die einen Markt übernehmen kann. Allerdings braucht es natürlich eine Politik, um vernünftige Rahmenbedingungen zu setzen, ja, um zu sagen, innerhalb eines gewissen Regel- oder Rahmenwerkes kann das dann auch gut funktionieren. Impulse müssen natürlich an irgendeiner Stelle gesetzt werden und die Rahmenbedingungen müssen so attraktiv sein, dass eine Nation im Rahmen des Wettbewerbs von Nationen untereinander natürlich auch attraktive Rahmenbedingungen schafft, dass also Unternehmen gut funktionieren können, attrahiert werden, gute Standortbedingungen haben, naja, und den Wohlstand nach vorne bringen können, weil das macht kein Staat, das macht letzten Endes die private Wirtschaft. Und ansonsten soll der Staat sich weitestgehend raushalten. Vielleicht noch unser Wirtschaftssystem, das der sozialen Marktwirtschaft, finde ich eben auch ein sehr, sehr schönes Wirtschaftssystem, was die Väter des Grundgesetzes uns ja mal gegeben haben, sozial auf der einen Seite, Marktwirtschaft auf der anderen Seite. Allerdings, da kommen wir ja schon zu den nächsten Fragen, wie gut diese dahinterliegenden Prinzipien der Solidarität auf der einen Seite, also für den anderen einstehen, und der Subsidiarität, dass man also nur dann einschreiten sollte, wenn der Einzelne nicht mehr dazu in der Lage ist, sich helfen zu können. Das sei mal dahingestellt. Aber das wären für mich die Aufgaben von Politik, diese Rahmenbedingungen zu setzen und im internationalen Wettbewerb auch ein attraktiver Standort zu sein.
Und wenn du diese Aufgaben, die du jetzt für die Politik benannt hast, wenn du die mal so jetzt reflektierst und in die momentan gelebte Politik transportierst, wie nimmst du dann momentan die Politik wahr?
Naja, in den 3 oder 4 Dingen, die ich da genannt habe, würde ich sagen, in der Schule würde ich sagen, mangelhaft. Ja, fangen wir es mal im Einzelnen an. Fangen wir mal mit den Rahmenbedingungen an. Ich glaube, Deutschland ist international das Land, was die höchsten Abgabenquoten hat weltweit, die höchsten Energiekosten hat. Die Infrastruktur ist nicht wirklich konkurrenzfähig, um nicht zu sagen, mehr oder weniger marode. Ich habe ja gar kein Problem mit einer hohen Steuerlast, wenn diese Steuerlast gut verwendet wird. Wenn ich sage, hey, ich zahle zwar viele Steuern, dafür sind wir bei Digitalisierung vorne. Dafür haben wir ein funktionierendes ÖPNV-System, eine funktionierende Brücken und Autobahnen, wo nicht überall Baustellen sind oder Ähnliches. Aber wenn ich durch Deutschland reise, muss ich eben feststellen, also anscheinend in Bildung, in Infrastruktur, in Verteidigung fließen meine Steuergelder nicht. Also insofern muss ich sagen, es ist ein Bürokratiemonster da, aber dieser Aufgabe kommt der Staat offensichtlich nicht so richtig nach. Ansonsten, was ich gesagt habe, sich raushalten, Invisible Hand, kann ich auch nicht so richtig feststellen. Im Gegenteil, habe ich das Gefühl, wir entwickeln uns zu einem Nanny-Staat, wo der Staat sich in alles einmischt und mir zu sagen habe, mit was und dass ich mich zu impfen habe und was ich zu sagen habe und nicht zu sagen habe, zu denken habe und nicht zu denken habe. Und gerade diesen Meinungskorridor, diese Meinungsvielfalt, die ja eigentlich da sein sollte, auch das sollte in einer Demokratie, in einer demokratischen politischen Gesellschaft stattfinden, dass ich eben mich auch intellektuell weiterentwickle, wissenschaftlich weiterentwickle. Ich glaube, Wissenschaft sollte sowas sein, wo jemand eine These formuliert, die gehört werden sollte und die kann man diskutieren und die wird dann entweder verifiziert oder falsifiziert. Was natürlich nicht passieren kann, wenn Meinungen niedergeschrien werden oder gecancelt werden oder anderes. Naja, und das Letzte wäre noch das Thema Anreizstruktur, wofür ein Staat ja auch da sein sollte. Leistung sollte sich lohnen. Auch da muss man, glaube ich, mal konstatieren, dass diese Aufgabe nur mangelhaft wahrgenommen wird, zumindest nach meinem Dafürhalten. Ich liebe Jan Fleischhauer und seine Kolumnen. Ich habe gerade noch mal so eine Kolumne gelesen, wo er noch mal Beispiel Bürgergeld aufgerechnet hat. Ich glaube, wir sind jetzt bei 2.500 Euro Bürgergeld für ein Paar mit zwei Kindern. Und er hat mal ausgerechnet, welche Berufe damit alles nicht mehr konkurrieren können. Ich glaube, 17 Berufe, Altenpfleger, Arzthelfer, Bäcker, Buchhalter, Bürokaufmann, Einzelhandelskaufmann, Lokopäde und noch viele, viele andere Berufe machen im Durchschnitt einfach keinen Sinn mehr auszuüben, weil das Durchschnittsgehalt unter den zugrunde liegenden, das Pendant wäre 3.300 Euro Bruttogehalt, liegen würde. Das heißt, dieses Thema Anreize setzen für Leistung, für Wachstum, für Wohlstand, das schafft unser Staat momentan oder unsere Politik momentan eigentlich nur sehr unzureichend.
Wenn ich dir so zuhöre, du hast jetzt vom Nanny-Staat gesprochen, das fand ich jetzt sehr spannend und du sprichst ja auch von der Meinungsvielfalt und Verantwortung und diese Anreize schaffen, dann kommt mir so in den Sinn, dich danach zu fragen, wie fühlt sich denn für dich die Politik der Zukunft an, wenn du siehst, dass die Politik sich so umsetzt, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast? Bevor ich aber zu den Gefühlen komme, möchte ich doch erst fragen, was hast du denn überhaupt für Wünsche für die Politik der Zukunft? Hast du da konkrete Vorstellungen, wo du sagst, das und das fände ich schön, wenn sich das in der Zukunft umsetzen lassen könnte oder auch würde?
Also Wünsche habe ich eine ganze Menge an die Politik. Also ich in vielen Quellen sieht man ja schon, also ich bin überzeugter Demokrat, ja. Also ich finde die Schweiz mit ihrer direkten Demokratie, die macht das verhältnismäßig gut, ja. Und das ist schon mal ein Wunsch, den ich hätte, dass man es irgendwie hinkriegen müsste, dass von diesem demokratischen Gedanken mehr geschehen müsste. Also momentan erlebe ich ja, dass mein demokratischer Einfluss ja nur sehr marginal ist. Das hat ja nicht nur damit zu tun, dass ich einer von 83 Millionen bin. Das ist das eine, aber das kann man ja nun mal nicht ändern. Das ist okay. Aber mein Einfluss ist ja darin, dass ich sage, alle 4 Jahre darf ich irgendwo ein Kreuzchen setzen. Im Glauben auf das Versprechen, das mir gegeben worden ist, dass eine Partei sagt, wir werden das und das machen und umsetzen die nächsten 4 Jahre. So, das ist der ganze Einfluss, den ich habe. Innerhalb dieser 4 Jahre habe ich so gut wie gar keinen Einfluss, außer darauf zu warten, in der nächsten Legislaturperiode vielleicht mein Kreuzchen mal woanders zu setzen. Aber wenn ich dann erfahre, dass Wahlprogramme oder Wahlversprechen ja mit schöner Regelmäßigkeit auch gebrochen werden, wo ich so sage, aber du hast mir doch was anderes versprochen und im Vertrauen darauf habe ich das Kreuzchen doch gesetzt. Und jetzt machst du was ganz anderes, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht erlauben würde, nicht gestatten würde, wo ich so sage, hey, im Vertrauen darauf, dass das passiert, habe ich mein Kreuzchen links, rechts, schwarz, grün, was auch immer gesetzt. Und wenn das nicht passiert, dann müsste eigentlich eine Wahl als nichtig erklärt werden, meine Stimme zurückgezogen werden oder was auch immer. Weil dann, fände ich, wäre es ein Anteil von direkterer Demokratie. Zweiter Punkt wäre, reden wir mal über Organe. Ja, reden wir mal über die Unabhängigkeit oder auch Nicht-Unabhängigkeit von Organen. Wir haben ja so diese sogenannte Gewaltenteilung zwischen den 3 Gewalten und dann haben wir vielleicht noch die 4. Gewalt der Medien. Naja, und wenn man mal schaut, dass Medien beispielsweise heute mit 80-90% schon grün-links sind, kann man von Unabhängigkeit da an der Stelle auch nicht mehr sprechen. Wenn man von Verfassungsgerichten sich mal anschaut, wie die besetzt werden, dann würde ich mir schon wünschen, dass alle Organe, die irgendwo relevant sind, nach Kompetenz und unabhängig besetzt werden und nicht nach irgendeinem Parteibuch oder nach Parteiproporz besetzt werden. Also das würde ich mir an der Stelle schon wünschen, dass wir Unabhängigkeit und Neutralität hätten, sowohl der Medien als auch unserer Organe. Und das wären so, glaube ich, die Hauptwünsche, die ich mir wünschen würde. Und vielleicht noch ein Wunsch, dass der Bundestag, der auch immer größer wird und im internationalen Vergleich absurd groß geworden ist, dass der wirklich ein Abbild unserer Gesellschaft darstellen würde. Und ich glaube, wenn ich aus diesem heute riesigen Bundestag alle Juristen und alle Lehrer abziehen würde, dann wäre da kaum noch jemand übrig. Ja, also das sollte nicht so sein, sondern ebenso, wie sich unsere Gesellschaft zusammensetzt, dass es eben Handwerker gibt, dass es eben Ärzte gibt, dass es eben viele, viele bodenständige, gute Berufe gibt, dass dieses Abbild auch im Bundestag repräsentiert sein sollte, damit diese vielfältigen Interessen, die unsere Gesellschaft hoffentlich zusammenhält, nach vorne bringt, dann auch vernünftig repräsentiert werden. Das wären eigentlich so meine Wünsche, die ich im Wesentlichen an einer Politik der Zukunft hätte.
Dankeschön. Und wie würde sich das dann für dich anfühlen? Gehen wir mal davon aus, wir sind dann in einer direkteren oder vielleicht sogar partizipativen Demokratie, weniger in der repräsentativen, wie wir es gerade momentan haben. Und wir haben eher die Vielfalt, die gelebte Vielfalt auch im Parlament, nennen wir es mal so. Ja, also dass wir sagen, da ist interdisziplinär sehr viel Aktion drin. Ja. Wie würde sich für dich dann die Politik der Zukunft anfühlen?
Spannender erstens. Spannender, wenn Abgeordnete wirklich dem nachkommen, was ja heute schon ihr Amtseid beinhaltet, dass die nämlich ihrem Gewissen verpflichtet sind und nicht einem Parteikonsens verpflichtet sind. Also heute ist es ja dann schon so, dass man, naja, natürlich konsensorientiert das Parteivotum erfüllen und abstimmen muss. Und wenn wirklich Hunderte von Abgeordneten intelligent und sinnhaft darüber nachdenken würden, was jetzt besser oder schlechter ist, sich Expertenkommissionen wirklich unabhängig anhören würden und dann wirklich nur ihrem Gewissen verpflichtet wären. Ich glaube, da wäre schon viel spannende Diskussion zu hören und nicht gähnende Langeweile, wie das heute meistens so ist. Bin jetzt kein Freund davon, der sagt, früher war alles besser. Aber zumindest, wenn man sich Bundestagsdebatten anhört, muss man schon feststellen, dass es früher spannende Typen mit Ecken und Kanten gab, die wirklich ihre Meinung kundgetan haben, während es heute nur ja ein beliebiger Einheitsbrei ist, den man da konsumieren kann, der sich nur darum unterscheidet, was für ein Parteibuch spricht da gerade. Ah ja, dann weiß man schon, was da eigentlich gesagt wird oder was da gesagt wird, nämlich immer das Gleiche, je nachdem, ob man von rechts, von links oder grün oder was auch immer da gerade hört. Und das wäre ein Wunsch, dass wirklich auch Abgeordnete wirklich unabhängig wären und nur ihrem Gewissen und ihrem Know-how, ihrer Kompetenz verpflichtet wären und nicht ihrem Parteibuch an der Stelle.
Ich bringe im Podcast gerne die Kanzlerfrage, Markus. So kriegst auch du sie jetzt. Stell dir mal vor, du wärst Bundeskanzler geworden und du hättest ein Team an deiner Seite, das genauso schwingt wie du. Sehr eckig und kantig ist, das sehr divers ist, das sehr der Politik in der Gestalt zugewandt ist, dass es sagt, die darf spannend sein, die darf auch knistern, da darf es auch knallen. Alles für die Produktivität und auch für die Meinungsvielfalt und für die Verantwortung und für dieses nach vorne kommen, dieses auch in Bewegung bleiben, Anreize schaffen. Was wären denn so 2 bis 3 deiner Fokusthemen, die du mit deinem Team gleich zu Anfang anstoßen wollen würdest?
Ich glaube, es wäre wirklich zunächst mal diese Umgestaltung der Politik, wo wir jetzt die letzten paar Minuten darüber gesprochen haben, was ich ganz wichtig fände. Ich glaube, seit der Antike ist ja schon bekannt, ich glaube, die alten Griechen haben schon gesagt, das perfekte Politikmodell ist das des gutmütigen, allwissenden Diktators. Gutmütig im Sinne von nicht korrupt, nicht bestechlich und allwissend heißt natürlich durch diverse Expertenkommissionen gut beraten. Ist natürlich eine Theorie, die so nie funktionieren wird. Deswegen ist die Demokratie, wie die wir ja haben, die beste aller schlechten Formen, die uns zur Alternative stehen. Insofern bin ich ein großer Freund der Demokratie. Aber dieses mehr Demokratie wagen, diese Unabhängigkeit fördern, das wäre definitiv etwas, was ganz oben bei mir auf der Liste stehen würde. Und das Zweite ist, glaube ich, das, wo wir schon jetzt auch viel gesprochen haben, zu sagen, die richtigen Leistungsanreize wieder setzen. Ich glaube, wenn ich die letzte BDI-Umfrage mir mal angeschaut habe, denken, glaube ich, gerade 16-20% aller Unternehmen darüber nach, den Standort Deutschland zu verlassen. Ich glaube, 30% haben das teilweise schon getan. Also viele Unternehmen denken darüber nach zu gehen. Die kommen, das sind dann große amerikanische Konzerne, die mit 10 Milliarden Fördergeldern subventioniert werden und gelockt werden. Das würde ich doch nochmal überdenken, weil im Grunde genommen, wenn es so ist, dass viele gehen und viele, die kommen, nur deswegen kommen, weil nochmal Zusatzanreize, sprich 10 Milliarden Subventionen, was 2 Millionen pro Arbeitsplatz sind, wenn ich mir jetzt Intel anschaue, dass das nicht die richtigen Anreize und die richtigen Rahmenbedingungen sein könnten. Also an diesen Anreizen und Rahmenbedingungen zu arbeiten und ein attraktiver Standort darzustellen, ich glaube, das wären Themen, an denen ich gerne arbeiten würde. Natürlich bin ich mir dann bewusst, dass ich mich so ein Stück weit selbst entmachte. Ja, also wenn ich als Bundeskanzler sage, ich möchte mehr Demokratie, ich möchte nicht dieses, wie es gefühlt heute ist, dass es eine Kanzlerdemokratie ist, die sehr strikt hierarchisch durchgriffig agiert, dann weiß ich, ich entmachte mich ein Stück weit selber, aber ich glaube, das täte unserer Welt sehr, sehr gut, wenn weniger Macht an der Stelle in wenigen Händen vorhanden wäre.
Habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, Markus, die du zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hättest?
Ein Gedankenspiel oder eine etwas, was ich nicht verstehe, würde ich vielleicht noch mal kurz in unsere Diskussion einbringen.
Ja, gerne, ja.
Ich habe mal versucht zu recherchieren, es war nicht so einfach möglich, wie viele Befähigungsnachweise es in Deutschland gibt. Es gibt unterschiedliche Zahlen, aber es müssen Hunderte sein, ja. Also ich glaube, es gibt allein 12 verschiedene Sportbootführerscheine, ja. Es gibt einen Hundeführerschein zum Halten von Anlagerhunde, Gabelstaplerführerschein, Angelschein, natürlich diverse Führerscheine für diverse Fahrzeugklassen. Also für jeden Mist muss ich irgendwo einen Befähigkeitsnachweis haben, einen sprachlichen Befähigkeitsnachweis, teilweise Integrationsnachweis. Also wirklich Hunderte von Befähigungsnachweisen, was ich ja grundsätzlich auch sehr, sehr, also meistens durchaus nachvollziehen kann. Allerdings für das Wichtigste oder einer der wichtigsten Dinge in unserem Land, unser Land nämlich gut zu regieren, gibt es nicht den geringsten Befähigkeitsnachweis. Weder einen Berufsnachweis, noch einen Altersnachweis, noch einen Qualifikationsnachweis. Also um zu regieren braucht es gar nichts. Übrigens auch zu wählen braucht es gar nichts. Ja, also wenn ich sage, ein Demokrat sollte entscheiden und auch mal nachweisen, dass er eigentlich auch nur so einen Hauch einer Ahnung hat, dass er weiß, was er da tut, wenn er irgendwo ein Kreuzchen setzt. Und er ist recht da, der von diesem Kreuzchen profitiert. Der oder die sollte auch mal nachweisen, dass er oder sie weiß, was er oder sie da eigentlich tut. Das fände ich eigentlich nochmal eine gute Idee, darüber nachzudenken, dass sowohl aktive als auch passives Wahrnehmen von Politik vielleicht ja auch einer gewissen Befähigungsnachweis bedarf. Oder man ansonsten sagt, nö, freie Demokratie, auch der letzte Blöde soll irgendwas entscheiden können. Dann, glaube ich, kann man aber eine ganze Menge, ein paar hundert weitere Befähigungsnachweise, die momentan da sind, auch abschaffen.
Ich danke dir sehr herzlich für deine Impulse, auch für deine Zeit und für das Teilen deiner Gedanken und sag dann einfach mal bis bald.
Sehr gerne, bis bald.
Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.